guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 20. März 2026 und das sind die Themen. Am gestrigen Donnerstag wurde der Kulturkiosk auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg eröffnet. Keine Sonderregister für Transpersonen, auch nicht in Baden-Württemberg und Bayern. Das AKW Gösgen in der Schweiz ist ab 21. März wieder aktiv. Klage gegen Datenweitergabe an den Verfassungsschutz von Demo-Teilnehmenden. Und auf neue Krise fossiler Energieträger reagiert die Regierung sofort mit Ablenkung. Das sind die Themen dieser Stunde. Am gestrigen Donnerstag wurde der Kulturkiosk am Stühlinger Kirchplatz eröffnet. Wir waren dort, haben die Stimmung eingefangen und ihr hört einiges auch zu kontroversen Themen.
Welche Hoffnung verbindest du jetzt mit der Eröffnung des Kiosks?
Na, es gibt natürlich einerseits so die gesellschaftliche Komponente, das heißt, dass wir wirklich hoffen, dass wir irgendwo einen Beitrag dazu leisten können, dass der Platz wieder für alle Menschen attraktiv wird, dass Menschen gerne sich hier aufhalten, dass die Konflikte sich ein bisschen runterfahren und so, ohne dass jemand vertrieben wird. Aber auch, und das ist mehr so meine künstlerische Perspektive, ich wünsche mir einfach auch wirklich eine coole Location, wo unterschiedlichste Formen von Kunst, von Theater, von Musik, von Lesung etc. stattfinden können und wo die Kulturschaffenden in Freiburg auch Lust haben, ihre Kunst hier zugänglich zu machen oder eben auch partizipative Formate anzubieten.
Gewissen Erwartungen trat Stefanie Boje, die neue Kulturmanagerin, am Kulturkiosk ebenfalls vom Verein Schweres los, aber auch entgegen.
Was ich auch sagen wollte, es gibt wirklich sehr viel Interesse an diesem Kulturkiosk. Da die verschiedensten Interessensgruppen, die sich Vorstellungen machen, was hier dieser Kulturkiosk wird leisten können. Und es gibt Sachen, die, da muss man sie enttäuschen. Also man wird hier in dem Kulturkiosk nicht die Drogenproblematik in den Griff kriegen oder bekämpfen. Wir werden hier nicht die Drogendelikte oder sonstige irgendwelche Kriminalität, Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität oder Konsumkriminalität, das können wir hier nicht bekämpfen. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Kiosks. Wir wollen ein Ort sein, wo wir uns begegnen können, wo wir den Platz neu bespielen, neu belebbar machen. Und wir laden alle dazu ein, hier mitzumachen.
Bei der feierlichen Eröffnung des Kulturkiosks sprachen verschiedene VertreterInnen der Stadt, wie Oberbürgermeister Martin Horn und auch der scheidende Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach.
Es haben da unterschiedlichste Gruppen an der Realisierung mitgearbeitet, natürlich unter der engagierten Federführung von Schwerelos, aber es war eine Gemeinschaft, die wir uns in ihrem kreativen, toleranten und sozialen Miteinander auch perspektivisch für den Stühlinger Kirchplatz wünschen. Ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, sich begegnen, füreinander da sind, wo keiner den anderen dominiert oder eine Gruppe rausdrängt, sondern wo alle sich respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. So soll es künftig sein und dazu trägt dieser Kulturkiosk, glaube ich, ganz elementar dazu bei. Es geht auch um niederschwellige Kultur- und Kunstangebote, um Projekte, die Generationen mit unterschiedlichsten Herkünften, Hintergründen zusammenbringen und vor allem auch ein inklusives, herzliches Miteinander ermöglichen.
Das Zusammenbringen betonte auch Henrik Guttoni für den Verein Schweres los.
Ich bin vor einigen Stunden erst wieder hier in Freiburg zurückgekommen aus Äthiopien. Und ich hoffe zuversichtlich, dass der Kulturkiosk auf dem Stühlinger Kirchplatz, diesem Platz zwischen den Brücken, hier Brücken schlägt. Zwischen dem Stühlinger und Afrika. Zwischen den Alteingesessenen und den neuen Mitbewohnerinnen. So wie er Brücken schlägt zwischen dem Sozialen und der Kultur.
Die Eröffnungsreden bestanden hauptsächlich aus Danksagung. Der linke Bundestagsabgeordnete Vinzenz Glaser wich aber zumindest ein kleines bisschen ab und kritisierte auch den rassistischen Diskurs rund um den Stühlinger Kirchplatz.
Der Kulturkiosk ist ein Ort der Begegnung, wird ein Ort der Begegnung sein, an dem Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenkommen können. Es geht darum, dass hier Vertrauen entsteht und Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation. Und damit ist der Kulturkiosk auch eine Antwort auf einen Punkt, der mich im Zusammenhang mit dem Kirchplatz doch zunehmend so etwas besorgt, nämlich der Diskurs, der mitunter schon rassistisch aufgeladen ist, würde ich sagen, und der sich gegen migrantisierte Menschen richtet, die den Platz hier regelmäßig nutzen. Das ist mir wichtig zu erwähnen, das ist meine Wahrnehmung und ich sehe, dass solche Projekte wie dieses hier ganz konkret eben einen anderen Weg aufzeigt.
Über den rassistischen Diskurs rund um den Stühlinger Kirchplatz sprachen wir auch mit Maren Moormann.
Jetzt ist der Stühlinger Kirchplatz ja immer wieder auch Teil von verschiedenen Debatten. Die Badische Zeitung hat ja jetzt erst kürzlich eine ganze Podcast-Serie gemacht und da so mal wieder so ein bisschen, würde ich mal sagen, so das Bild eines extrem gefährlichen Platzes vermittelt. Was sagst du zu dieser Berichterstattung?
Naja, es gab ja auch den Podcast mit unserer Mitarbeiterin, der Steff Boy, der durchaus positiv gestimmt war, würde ich jetzt mal sagen, immerhin. Es gab auch die Podcasts, die dann eher so ein etwas dystopisches Bild vom Platz gezeichnet haben. Ich habe jetzt auch einen Podcast mir angehört über verschiedene Berliner Plätze, den Görli, den Leo, den Cottbuser Platz und so weiter. Und auch da, was die da für Angebote machen, die auch kulturell belebt haben und so weiter und da auch einen Weg gefunden haben, die schweren Situationen dort abzufangen. Und von daher, ja, ich bin manchmal genervt über Menschen, die dann sagen, ja, der hat ja so einen schlechten Ruf, der Platz. Neulich eine Mitarbeiterin von der BZ hat das gesagt. Sie wohnt ja hier und sie fände das total doof, dass der so einen schlechten Ruf hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die BZ hat da einen gehörigen Teil dazu beigetragen, 2019, Sommerloch gefüllt mit einem schrecklichen Bericht nach dem anderen, also wirklich so den Platz durch den Kakao gezogen, durch die ganze Republik ging dann plötzlich, oh Gott, in Freiburg ist der zweite Girly.
Damals waren es die unbegleiteten Minderjährigen und das Umfeld, was...
Ja, und Drogen, Bunker und schon wieder eine Razzia und schon wieder musste eine 40 Schafter anrücken und so weiter. Und ich finde, durch diese Berichterstattung wurde der Entwicklung des Platzes ein absoluter Bärendienst erwiesen. Also das hätte man auch wesentlich behutsamer angehen können, das Thema.
Thomas Wald, der die ganze Eröffnungsfeierlichkeiten beobachtete, sah Rassismus allerdings auch bei diesen Feierlichkeiten.
Dir stößt die ganze Veranstaltung etwas auf. Warum?
Weil es einfach das typische Freiburger Prozedere ist. Es gibt die Weißen, stellen sich da, als ob sie die Vielfalt, die Diversität seien und so toll, was sie gemacht haben und was sie vorhaben. Aber das Problem auf dem Platz hier ist, dass es 3-4 Dutzend Jugendliche, schwarze Jugendliche gibt, die soziale Probleme haben. Und die werden in diesem Fest, sie sind gar nicht da. Sie sind nicht existent. Sie sitzen an den Rändern und schauen zu, was dort passiert. Sie schauen so zu, als ob ihnen der Platz genommen wird. Ja, ich habe Jahrzehnte Erfahrung mit Jugendlichen in diesen Situationen. Was geht bei denen im Kopf ab? Es wird uns was genommen. und wir werden uns wehren.
Manchmal hat man auch das Gefühl, dass dieser städtische Diskurs genau das Bürgerverein BZ und Co. einfordert, dieses gegen die jetzigen Platznutzer in zurück. Erobern, ja, genau. Teilweise mit rassistischen Komponenten, oder?
Es ist so wie im Krieg. Jetzt kommt die weiße Mehrheit, die sich divers darstellt, und sie übernimmt den Platz. Und ihr, kleine Minderheit der Schwarzen, die ihr unseren Platz kriminell nutzt, ihr sollt weg. Ja, mit Krieg wurde noch nie ein Problem gelöst. Man muss diese Jugendlichen, man hätte die in das Fest ins Zentrum stellen sollen. Sie hätten mit den Kiosk aufbauen sollen, was nicht gelaufen ist. Sie hätten ihre Geschichten erzählen können, um sie zu inkludieren und aus dieser Dynamik heraus das Problem lösen. So wird das Problem nur, kommt zu Krieg, ja, aber die Weißen, das geht jetzt seit Jahrzehnten so und es gibt keinen Fortschritt. Es ist wirklich verdammt mit.
Wobei der Verein Schwereslos ja teilweise, so wie ich das wahrnehme, genau diesen Anspruch hat, auch diese Community anzusprechen und Begegnungen zu schaffen zwischen restlicher Stadtgesellschaft und auch der schwarzen Community auf dem Platz.
Ja, ja, ich bin jetzt seit einem Jahr oder anderthalb Jahren dort im Chor. Und ich werde das dort weiter argumentativ versuchen zu klären. Aber es ist ja nicht nur jetzt hier, es ist immer wieder geschieht das Gleiche. Und die Leute sagen nachher im Nachhinein, ja, du hast recht oder da ist was dran oder sonst was. Aber es bleibt die DNA. Es ist irgendwie, als ob, ich habe keine Ahnung. Ich finde es verhängnisvoll, selber mit den Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, wovon übrigens mehrere Jugendliche von ihnen am Rand, schwarze Jugendliche, heute kontrolliert wurden.
Heute zum Festtag.
Heute zum Festtag. Selbst sie sagten, ihnen würde auffallen, dass nur die Weißen feiern würden und die Schwarzen stehen an den Rändern. Also wenn selber denen das auffällt, also bitte. Es ist ein soziales Problem hier auf dem Platz. Und er kann nur sozial gelöst werden. Nur indem inkludiert wird, indem sie mit eingeschlossen werden. Und nicht indem man sie versucht rauszukriegen.
Und noch ein paar Gedanken dazu, wie dieses Miteinschließen gelingen könnte?
Das könnte gelingen, indem man mit ihnen, wie baut man Häuser? Der Kiosk wurde gebaut mit Holz. Wie baut man so ein Holzhaus auf? Das mit ihnen hätte man ihnen anbieten können als Workshop. Man hätte gleichzeitig, dass sie ihre Geschichten erzählen auf diesem Fest. Dass im Zentrum ihre Geschichten auf großen Rollos dargestellt werden. Mit ihrer gesamten, über das Mittelmeer gekommen, über Tod und Teufel und weiß nicht was. Man hätte sie auch inkludieren können, indem man sie ihre Musik machen lässt oder auflegen lässt. Sie hätten ins Zentrum gehört. Nur so ist das zu lösen.
Auf die Kritik von Thomas Wald sprachen wir auch die Kulturkiosk-Initiatorin Maren Moormann an.
Ja, ich kenne Thomas, der singt ja auch bei uns im Bettlerchor mit. Und er hat sich auch bei mir bitter beklagt vorhin darüber, wie das Fest gestaltet ist. Und ich finde, das zeigt nur eine Seite und zwar auch nur die Seite, die erkennt, weil wir seit Jahren, ja seit 2018 bereits mit der Community hier im Austausch sind. Wir haben also Projekte gemeinsam durchgeführt und im Laufe der Zeit habe ich persönlich festgestellt, dass das unwahrscheinlich viel Energie kostet, dass es auch nicht möglich ist, zu sagen, Jungs, wir machen mit euch ein kulturelles Projekt oder habt ihr eine Idee? So waren wir ja ursprünglich an die Jungs rangegangen. So, habt denn ihr eine Idee? Was würdet ihr gerne machen? Und damals haben wir den Kankuran gemeinsam inszeniert. Das hat schon funktioniert, aber wir haben dann gemerkt, es braucht eigentlich in erster Linie soziale Beratung, Flüchtlingsberatung, weil die einfach wahnsinnig viele schwierige Themen am Start haben. Da kann ich nicht kommen und sagen, hey, jetzt machen wir doch mal eine Wengele Kultur, gell? Und dann denkst du mal wieder an was anderes. So einfach ist es halt nicht. Und wir haben viele, viele Dinge unternommen, um die Community zu aktivieren. Es gibt ja auch wirklich an die 20 Personen, vielleicht auch 30, die regelmäßig zu uns in den Verein kommen, die da Zeit verbringen, die bei uns Kaffee trinken, die da kochen und mit denen wir uns austauschen und so weiter. Es ist also nicht so, dass das ein komplettes Nebeneinander wäre, aber ich habe halt gemerkt, es ist echt ganz schön aufwendig, ein Angebot zu machen, mit dem die Community auch was anfangen kann. Und dann können es halt auch nicht alle. Und es ist, mal, um noch mal weiter auszuholen, für mich auch nicht in Ordnung zu sagen, ja, die Schwarzen, die sind da ja nicht einbezogen. Ja, Moment mal, genau das gleiche Problem haben die Menschen, die hier auf dem Platz sind, die ohne Wohnung sind, die nicht unbedingt schwarz sind, die auch weiß sind oder sonst irgendeine Hautfarbe haben, die auch dem Kontaktnetz gegenüber schon diese Ängste geäußert haben. Ja, was ist denn dieser Kiosk da? Die wollen uns doch nur bespitzeln und so weiter. Wo wir auch gemerkt haben, da müssen wir noch viel mehr auf die Menschen zugehen, um die mit an Bord zu holen und zu sagen, nein, es geht nicht darum, euch zu verdrängen. Nein, es geht nicht darum, irgendwie euch hier zu kontrollieren oder irgendwas, sondern wir wollen eigentlich mit euch gemeinsam hier was gestalten, beziehungsweise jeder, sei es aus der afrikanischen Community oder von den Wohnungslosen oder egal wer, der eine Idee hat, die er oder sie umsetzen möchte am Kiosk, kann das ja auch tun und das einbringen bei uns. Das heißt, ich denke schon, dass wir viel unternommen haben, aber dass es halt auch mit wirklich einem hohen Aufwand verbunden ist.
Das Selbstbestimmungsgesetz ist seit Ende 2024 in Kraft und es ermöglicht Menschen, den Geschlechtseintrag und Vornamen ohne fremde Begutachtung dem gelebten Geschlecht anzupassen. Seither wird über die Umsetzung des Gesetzes gestritten. Bereits mehrere Versuche des Innenministeriums auf Bundesebene, sogenannte Sonderregister durchzusetzen, in denen Behörden ohne weiteres Zugriff auf die sogenannten Dead Names, die alten Vornamen und das Geschlecht der Person vor der Inanspruchnahme des Selbstbestimmungsgesetzes haben, wurden mit viel Engagement der Community erstmal verhindert. Baden-Württemberg hat nun als zweites Bundesland nach Bayern in einem Verwaltungsakt seine Meldeverordnungen geändert und genau diese Datenweitergabe beschlossen. Ab November 2026 sollen Deadnames sowie der alte Geschlechtseintrag automatisch an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Da es nicht nur um Strafverfolgungsbehörden geht in Baden-Württemberg und wie dieses Vorgehen von Teilen der queeren Community bewertet wird, erzählt uns Janka Kluge, Sprechende von Queer BW, im Interview.
Was sind denn so auf Bundesebene gerade die strittigen Punkte und wie würdest du das, wo siehst du da so die großen Gefahren?
Naja, erstmal guten Morgen. Du hast es gerade schon gesagt, also es, im Selbstbestimmungsgesetz war in einem der Entwürfe war enthalten, dass alle Ermittlungsbehörden benachrichtigt werden sollen und dass an alle Ermittlungsbehörden die Daten weitergegeben werden sollen von allen, die das Selbstbestimmungsgesetz nutzen, und zwar sowohl die neuen Vornamen, Pronomen, der alte Vorname und neuer Eintrag, alter Eintrag. Das konnte mit massiven Protesten von Seiten der queeren Community und von Menschenrechtsorganisationen verhindert werden. Daraufhin gab es einen nächsten Vorstoß im Bundesrat vom Bundesministerium des Inneren. Da konnte der Antrag, dass die Bundesländer in einzelnen Verordnungen in den Bundesländern regeln sollen, auch gestoppt werden. Das wurde einen Tag vor der Sitzung von der Tagesordnung genommen, weil das Bundesinnenministerium gesehen hat, dass es schwierig wird, mit den grün regierten Ländern da eine Zustimmung zu finden. Und danach wird das Ganze jetzt praktisch in einer geschmälerten Form versucht, in Bundesländern durchzusetzen. Also das erste Bundesland ist Baden-Württemberg. Wobei das erste ist es nicht. Also Bayern hat es schon vor der Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes gemacht. Also Bayern hat es schon, jetzt zieht Baden-Württemberg nach.
Aber wie ist das möglich? Also wenn jetzt auf der Bundesebene das quasi mit so viel Engagement schon bekämpft wurde und im Grunde auch verhindert wurde, wie ist es jetzt möglich, dass Baden-Württemberg und Bayern da ihre eigenen Dinge machen?
Ich wollte noch kurz etwas sagen zu der Bundesebene. Und zwar, also da gab es jetzt eine Petition an den Bundestag. Diese Petition ist mit sehr erfolgreich gewesen. Über 200.000 Menschen haben diese Petition unterzeichnet, dass es also diese automatische Datenweitergabe nicht geben soll. Und da findet jetzt nächsten Montag eine Anhörung statt zu dieser Petition. Und die wird ab 12 Uhr auf der Internetseite des Bundestags live übertragen.
Das ist spannend.
So, wie ist es? Mhm.
Über die Petition hatten wir auch im Januar schon berichtet. Ja, Glückwunsch, dass die so gut lief. Also.
Genau, also das war überraschend. Mehr als 200.000 Menschen. Also ist schon ein Statement. Und jetzt ist es halt so, dass es über Verordnungen laufen soll. Und Verordnungen müssen nicht vors Parlament. Also es ist keine Gesetzesänderung in dem Sinne. Also es soll nicht im Gesetz verankert werden, sondern in einer Durchführungsverordnung. Und das hat das Innenministerium von Baden-Württemberg einfach angeordnet. Sie haben es im Gesetzesblatt veröffentlicht. Dadurch ist es an die Öffentlichkeit gekommen. Und also sogar der Koalitionspartner der Grünen war völlig überrascht. Und wir haben es auch erst durch diese Veröffentlichung mitgekriegt. Und es ist natürlich dieser Generalverdacht, also dass alle Menschen, die durch Selbstbestimmungsgesetz gehen, erstmal überprüft werden müssen und dass erstmal geschaut werden muss, ob da nicht irgendein schlimmer Finger dabei ist. Dabei ist es im Selbstbestimmungsgesetz schon erhalten. Also im Selbstbestimmungsgesetz gibt es einen Passus, dass bei einem Verdacht der Staatsanwaltschaft oder der Polizei die alte Identität offenbart werden kann. Was Sinn macht, was vollkommen Sinn macht, aber nur bei einem Verdacht, also und nicht generell, wie es jetzt gemacht werden soll.
Genau,
also dass alle Daten generell weitergegeben werden an die Polizei Baden-Württemberg.
Das wurde jetzt als so einen Verwaltungsakt getarnt quasi und ab November 2026 sollen dann die sogenannten Dead Names, also die abgelegten Vornamen und der alte Geschlechtseintrag automatisch an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden.
Genau.
Und das
also und frappierende, das große Problem ist, dass es dann, also wir haben jetzt schon einen Fall aus Stuttgart, wo das wohl jetzt schon gemacht wurde, dass dann praktisch automatisch der alte Vorname mit zu sehen ist in den Polizeiakten.
Das heißt, auch bei einer Standardkontrolle würde quasi die Polizeibeamtin den alten Namen sehen.
Eine Transperson aus Stuttgart hat jetzt eine Anfrage gestellt an das Einwohnermeldeamt, was für Daten gespeichert, ich glaube, es war an das Einwohnermeldeamt, was für Daten gespeichert sind. Und das war eine erweiterte Anfrage, also für die man dann auch zahlen muss. Und da war dann der alte Name und der alte Geschlechtseintrag direkt sichtbar.
Da ging es jetzt nicht mal um Strafverfolgung, sondern eine Standardbehörde?
Überhaupt nicht. Genau.
Okay, ja, krass.
Also wir hatten gestern auch ein Treffen von interessierten Menschen, die sich dagegen wehren, dass das in Baden-Württemberg jetzt eingeführt werden soll. Und wir haben dann besprochen, dass in mehreren Städten jetzt auch solche Anfragen gemacht werden in Baden-Württemberg, um zu schauen, ob das nur Stuttgart ist und ob das Zufall war in Stuttgart, dass die voreilig das jetzt schon einfach gemacht haben und werden dann als queeres Netzwerk auch entsprechend an die Öffentlichkeit gehen.
Kannst du noch mal konkret zusammenfassen, welche Risiken einfach mit diesen Listen, mit diesen Registern einhergehen?
Also erstmal ist es nicht klar, ob es Listen sind. Es können aber daraus Listen entstehen. Und das sind diese Risiken. Also wenn Daten gespeichert werden und der alte Geschlechtseintrag und der alte Vorname ist gespeichert, ist auch völlig in Ordnung. Meiner Meinung nach, es ist beim Einwohnermeldeamt gespeichert. Und wenn jetzt aber per Klickanfrage zum Beispiel möglich ist zu sagen, alle, die durch das Selbstbestimmungsgesetz gegangen sind, in Baden-Württemberg anzuzeigen, wenn das also bei einer Polizeianfrage gemacht werden kann, dann ist das meines Erachtens also mit dem Datenschutz nicht vereinbar. Wir sind auch in Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg und auch im Bund. Das war auch eines der Argumente gegen diese Einführung, hat der Datenschutzbeauftragte sich deutlich dagegen gesprochen und hat gesagt, das ist ein Datensammeln, das es auf dieser Form, in dieser Form nicht geben darf.
Da.
Und das ist auch das Problem, dass dann praktisch in den die Polizeibeamten mit einem Klick sehen, wie diese Person früher hieß und welchen Geschlechtseintrag diese Person hatte.
In dem Interview im Januar wurde auch so der quasi gedankliche Brückenschlag zum NS-Regime gemacht. Da wurden genau solche Listen verwendet für Verfolgung und Ermordung. Und genau, so weit muss man eigentlich gar nicht zurückgucken. In den USA, in Russland sind ganz konkret aktuell wieder Trans-Communities als extremistische Gruppierungen. Also es soll da hingehen, die Kriminalisierung läuft.
Also ich würde diesen Brückenschlag nicht machen zum NS und zu rosa Listen. Also erstmal per se nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es im Moment angedacht ist. Aber es wäre natürlich möglich, diese rosa Listen daraus dann zu erstellen. Und bei einer anderen Regierungskonstellation, was wir uns alle nicht wünschen, wäre das dann natürlich eine Vorarbeit dafür, dass solche Listen erstellt werden. Aber im Moment gehe ich nicht davon aus, dass das Ziel ist, solche Listen zu haben.
Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, oder das war gar nicht die Intention. Aber genau, was ist quasi in der Zukunft möglich mit solchen einfachen quasi Listenerstellungen? Das ist ja, muss man auch irgendwie mitbedenken, wenn man heute was macht. Was kann damit morgen passieren?
Ja, natürlich. Völlig klar.
Du hast gerade schon den Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg angesprochen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Verbündeten vielleicht auch. Wer ist denn sonst mit euch verbündet und kämpft an der Seite der Community?
Also es ist ja erst vor einigen Wochen bekannt geworden, wie gesagt, mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger. Und im Moment ist es so, dass hauptsächlich queere Organisationen rund um das queere Netzwerk sich damit beschäftigen. Also wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, dass dann der LSVD Plus Baden-Württemberg dabei, Queerfem aus Heidelberg und andere Gruppen, die es rund um das Netzwerk gibt, die dann gemeinsam darüber nachdenken, was man da machen kann. Und wir haben bewusst gesagt, wir warten jetzt die Landtagswahl ab, weil kurz vor der Landtagswahl eine Kampagne zu starten, wäre unserer Meinung nach kontraproduktiv gewesen, weil wir müssen die Regierungsbildung abwarten. Wir müssen abwarten, wer das Innenministerium kriegt. Und dann können wir konkret in die Auseinandersetzung gehen mit dem Innenministerium, was so geplant ist. Also wir hoffen auch, dass wir ins Gespräch kommen mit dem Innenministerium, weil wir sind als queere Organisationen nicht angehört worden. Also die Kirchen sind angehört worden, aber wir nicht.
Auch die Schulen.
Und, ich genau. Wobei das ein Stück weit auch wiederum Sinn machen kann, weil wenn Jugendliche, Transmenschen, die durch das Selbstbestimmungsgesetz gegangen sind, da muss es irgendeine Bestimmung geben, wie die Schulbehörden damit umgehen.
Es sollten alle angehört werden, aber quasi euch als Community da explizit rauszulassen, ist, also als überhaupt Betroffene dieses Gesetzes, ist absolut schäbig, ja. Genau.
Genau, und also vom Innenministerium kam, also es gab ja diese Anfrage der SPD von Florian Wahl zu dieser Verordnung, zu der Meldeverordnung, und Da kam vom Innenministerium, ja, das ist doch ein reiner Verwaltungsakt. Wir verstehen gar nicht, warum ihr euch aufregt. Das hat doch erstmal gar nichts zu bedeuten. Das ist einfach nur, wie wir dann mit diesen Daten umgehen. Und dieses Verständnis, warum das kritisch ist, war im Innenministerium, also so in den letzten Wochen, nicht zu vernehmen. Und also ich hoffe stark, dass es unter einer neuen Regierung, vielleicht mit einem neuen Innenminister, dann besser wird. Aber ich hoffe nicht drauf. Aber ich hoffe nach wie vor aufs Gespräch. Oder wir hoffen aufs Gespräch. Wir hoffen darauf, dass wir im Gespräch das Ganze dann vielleicht noch entschärfen oder gar wegkriegen können. Weil, wie gesagt, die Polizeibehörden haben jetzt schon Zugriff drauf. Aber halt nicht diese automatische Weiterleitung.
Genau, da kommen wir vielleicht schon zum Schluss. Was muss jetzt konkret passieren? Gibt es noch eine Chance, diese Verordnung zur Datenweitergabe zu stoppen?
Also ich gehe davon aus, dass es diese Chance gibt. Und also eine der Dinge, die wir gestern beredet haben, war, dass wir überlegen, also analog zu dieser Petition an den Bundestag, eine Petition an den Landtag zu richten. Dann natürlich, wenn das Ganze nicht gestoppt wird, gehe ich davon aus, die queere Community ist beunruhigt, also das hat schon Wellen geschlagen, dass das natürlich auf den jeweiligen CSDs in Baden-Württemberg Thema sein wird und dass so dann eine breitere Öffentlichkeit erreicht wird und dass wir als kleine Community dann nicht einfach so als die Kriminellen dargestellt werden und Straftäter, deren Daten dann einfach so weitergegeben werden. Ich hoffe, dass wir es verhindern können. Und wenn wir es so nicht verhindern können, also es gibt eine Anfrage von Nike Slavik, also der Bundestagsabgeordneten der Grünen, die ja auch trans ist. Und da kam raus, dass das Bundesinnenministerium jetzt verstärkt auf die Bundesländer zugeht, damit die alle eine Verordnung dann durchführen werden. Und es soll wieder im Bundesrat reinkommen mit einer etwas veränderten Formulierung. Und da werden wir natürlich auch weiter dagegen halten. Also sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und ich hoffe, dass die Länder, bei denen das dann jetzt auch noch, also die Bundesländer, bei denen das jetzt auch noch aufploppt, dass da dann entsprechend die queere Community sich genauso wehrt wie wir hier in Baden-Württemberg. Was ich ganz schlimm finde, ist dieser angedeutete Generalverdacht, dass Menschen, die durch das Selbstbestimmungsgesetz gegangen sind, dass die irgendwie anders behandelt werden, weil sie angeblich gefährlicher sind oder weil durch das Selbstbestimmungsgesetz, das hier auch so ein Mythos, eine Erzählung, die kursiert, weil durch das Selbstbestimmungsgesetz ganz viele Menschen irgendwie ihre kriminellen Machenschaften vertuschen können. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Also das funktioniert so nicht. Und das sollten wir auch deutlich in der Öffentlichkeit sagen, dass nur weil es 1-2 Missbrauchsfälle gab, dass das nicht bedeuten kann, dass alle, die durch das Selbstbestimmungsgesetz gegangen sind, automatisch in Misskredit gesetzt werden können.
Und also der Gang durch Selbstbestimmungsgesetz bleibt ja auch ein langer bürokratischer Akt, auch wenn einige frühere Schikanen wegfallen. Das ist ja nichts, was ich jetzt über Nacht quasi meinen Namen einfach ändern könnte und meinen Personenstand. Also das ist wirklich absurd, dieser Verdacht. Also.
Genau, und also wie gesagt, auch also die Ermittlungsbehörden haben nach wie vor die Möglichkeit, in einem Verdachtsfall die Daten zu verknüpfen. Was ich, wie gesagt, auch richtig finde. Aber halt nicht die automatische Weitergabe aller Menschen, die das Selbstbestimmungsgesetz genutzt haben. Und das ist ein Riesenunterschied.
Das Risiko-AKW Gösgen in der Schweiz liegt 21 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Es ist seit dem 24. Mai 2025 nach einer Jahresrevision wegen der Reparatur der technischen Sicherheitsprobleme abgeschaltet und soll nun nach massiven Verzögerungen am 21. März wieder ans Netz gehen. Ein unabhängiges Gutachten im Auftrag der Schweizerischen Energiestiftung bestätigt, Zitat, das Atomkraftwerk Gösgen wurde seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1979 mit einem fundamentalen Sicherheitsmangel betrieben. Im Störfall drohte die Kühlung des Reaktors zu versagen. Mögliche Konsequenz: schwere Kernschäden bis hin zur Kernschmelze. Zitat Ende. Diese Sicherheitsprobleme wurden schon in den 1990er Jahren entdeckt, sie wurden aber erst jetzt behoben. Vor 15 Jahren schaute die Welt auf die Atomkatastrophe im japanischen AKW Fukushima. Zu Jahresbeginn schaute die Welt auf den Brand in der Bar von Grand Montana. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand lässt das veröffentlichte Interesse an brennbaren Bardecken und an alten AKW deutlich nach. So Axel Meyer von der Mitweltstiftung Oberrhein, mit dem wir gesprochen haben zu dem Thema.
AKW Gösgen in der Schweiz geht wieder in Betrieb und zwar baldigst. Und ich bin jetzt verbunden mit Axel Meyer, Mitweltstiftung Oberrhein. Und sage erstmal herzlich Hallo und gegrüßt und vor allen Dingen, was ist los, was war los in Gösgen?
Es ist einfach so, dass in Gösgen, das ist eines der Schweizer Atomkraftwerke in Grenznähe, das liegt 21 Kilometer von der Grenze entfernt und das ist seit dem 24. Mai 2025 wegen einer Reparatur abgeschaltet und soll jetzt am 21. März 2026 wieder ans Netz. Im Prinzip ist das fast 15 Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Und zu Jahresbeginn schaute die Welt auf den Brand in der Bar in Crans Montana. Da hat ja die Decke gebrannt. Und vor 15 Jahren schaute die Welt und die Medien schauten auf die Atomkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen dieser Bar in Crans Montana mit ihrer brennbaren Decke und zwischen dem Atomkraftwerk Gösgen. Das ist jetzt abgeschaltet seit dem 24. Mai 2025. Und warum ist es abgeschaltet? Ein unabhängiges Gutachten im Auftrag der Schweizer Energiestiftung bestätigt, ich zitiere, das Atomkraftwerk Gösgen wurde seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1979 mit einem fundamentalen Sicherheitsmangel betrieben. Im Störfall drohte die Kühlung des Reaktors zu versagen, mögliche Konsequenz, schwere Kernschäden bis zur Kernschmelze. Zitat Ende. Jetzt muss man sich das einfach vorstellen. Das ist ja keine Wurstfabrik, sondern das ist ein Atomkraftwerk mit über 1000 Megawatt. Da entsteht jährlich die kurz- und langlebige Radioaktivität von über 1000 Hiroshima-Bomben. Und diese Sicherheitsprobleme wurden schon in den 1990er Jahren entdeckt, aber sie werden erst jetzt behoben. Das muss man sich einfach vorstellen. Einer der Ursachen bei diesem verheerenden Brand in der Bar in Crans Montana waren die mangelnden staatlichen Kontrollen der Bar. Man wollte das einfach nicht kontrollieren. Das passt nicht in unser rechtslibertäres Zeitalter und das passt nicht in die Schweiz, wo man im Prinzip ungern kontrolliert. Und was ist von einer Atomkraftwerkskontrolle zu halten, die riskante Schwachstellen so spät entdeckt und nicht auf eine sofortige Behebung der Probleme drängt? Das ist einfach die Frage.
Ja, also darauf kann ich auch keine Antwort geben. Zumindest scheinen Sie jetzt hier die Sache behoben zu haben. Wenn Sie das jetzt behoben haben, mal ganz anders gefragt, heißt es, dass Gösgen wieder unendliche Laufzeit hat, weil es da keinen Abschaltungstermin gibt?
Also in der Schweiz setzt man auf die unbegrenzte Gefahrzeitverlängerung. Das passt zu dieser mangelnden Kontrolle des Atomkraftwerks, das passt zu diesem Brand in der Bar in Crans Montana und das passt auch zur veröffentlichten Debatte dazu. Also wenn man sich in die Schweiz, in den Schweizer Medien umschaut und schaut da nach dem Atomkraftwerk Gösgen, dann jammern alle schrecklich. Und zwar die finanziellen Folgen des Ausfalls von fast einem Jahr liegen bei bis zu 500 Millionen Schweizer Franken. Das ist ganz entsetzlich für die Schweizer Medien. 500 Millionen Schweizer Franken sind den Konzernen und den Städten und den Beteiligten entgangen. Und es gibt da ein erstaunliches und erschreckendes Phänomen. Also bei uns im grenznahen Deutschland ist der Zustand des Atomkraftwerks Gösgen fast kein Thema. Ihr von Radio Dreieckland interessiert euch dafür, aber viele andere nicht. Und in der Schweiz ist noch viel schrecklicher. In der Schweiz wird jetzt viel über die massiven finanziellen Folgen der Abschaltung berichtet. über diese Kosten von 500 Millionen Schweizer Franken, über die möglichen Gefahren für Mensch und Umwelt, die Grund für die Abschaltung waren, wird wenig berichtet und wenig diskutiert. Und ich stehe vor der Frage, was sagt diese Gewichtung der Debatte über den Zustand der Schweizer Medien und über den Zustand einer Gesellschaft aus? Was haben wir aus Fukushima und Tschernobyl gelernt?
Naja, am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles. Ich glaube, das war Goethe und Faust.
Ja, genau. Ja, und in der Schweiz erlebe ich das natürlich ganz, ganz stark. Also wie gesagt, ich denke, 15 Jahre nach Fukushima sollten wir auch ein bisschen zu den grenznahen Atomkraftwerken der Schweiz schauen. Da ist das älteste Atomkraftwerk der Welt in Betznau, da ist Leibstadt mit einem veralteten Reaktor. Und da geht jetzt in Kürze eben wieder Gösgen ans Netz. Und da ist gut, dass wir in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, aber wir sollten den Blick über die Grenze nicht vergessen.
Dann danke ich mal Axel Meyer für diesen Bericht zum aktuellen Zustand, wenn man den überhaupt kennt, von Gösgen. Das heißt dem Atomkraftwerk, einem alten Atomkraftwerk in der Schweiz, nicht dem ältesten Atomkraftwerk in der Schweiz, da gibt es ja noch andere. Ein Atomkraftwerk, das wieder mal grenznah steht. Und ich glaube, da stehen allerdings alle Schweizer Atomkraftwerke, oder irre ich mich?
Man liebt es in der Schweiz, die nationalen Vorteile zu genießen und die Risiken international zu verteilen. Ich danke mich für euer Interesse.
Merci.
Nachdem eine Demonstration gegen die Verurteilung von Lina E. wegen angeblich drohender Gewalt verboten worden war, protestierten in Leipzig am 3. Juni 2023 zahlreiche Menschen gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Der Protest endete im Polizeikessel. Über 1300 Menschen, darunter AnwohnerInnen und Minderjährige, wurden bis zu 11 Stunden lang festgehalten. Die Personalien der Eingekesselten wurden von der Polizei kontrolliert und jetzt kommt's, später wurden diese Daten an die jeweils zuständigen Landesämter für Verfassungsschutz weitergeleitet. Dagegen geht nun die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit einer Betroffenen vor. Sie hat eine Klage gegen den bayerischen Verfassungsschutz beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Die Klage richtet sich gegen die Speicherung der Daten durch den Verfassungsschutz. Über diese Klage haben wir mit Luise Bublitz, Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, gesprochen.
Zunächst einmal ein paar Worte. Wer ist die Klägerin Jona?
Genau, die Klägerin Jona ist Aktivistin. Sie war damals aktiv bei Fridays for Future und war eben Teilnehmerin an dieser Tag X-Demonstration, die ja auch nur eine Reaktion auf Versammlungsverbote war. Und Jona ist auch in diesen Polizeikessel geraten und ihre Daten wurden dann eben aufgenommen. Und sie wusste aber, und das geht ja vielen der Betroffenen so oder den meisten, dass wenn man beim Verfassungsschutz gespeichert ist, man da gar nicht, dann eigentlich nichts drüber weiß. Und unsere Klägerin Jona hat dann ein Praktikum gemacht beim Münchner Flüchtlingsrat, wo sie auch eben am Münchner Flughafen tätig sein sollte. Und da wurde dann die Freigabe bei der Sicherheitsüberprüfung nicht erteilt. Nur so hat sie von der Speicherung erfahren.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, dass der Verfassungsschutz sich ja meistens durch intransparent auszeichnet, wie sie überhaupt davon erfahren hat. Und über den Fall Vermutet ihr jetzt aber auch, dass Jona kein Einzelfall ist, sondern dass auch von den anderen Demonstrierenden die Daten an die jeweiligen Verfassungsschutzämter weitergeleitet wurden, oder?
Genau. Also das ist sogar ziemlich sicher so, dass das LKA Sachsen, was die Daten hatte, die dann jeweils an die Verfassungsschutzbehörden weitergeliefert hat, ja. Das heißt, dass von dieser Speicherung sehr viel mehr Menschen betroffen sind. Und ob die dann jeweils im Einzelfall jetzt auch immer noch gespeichert sind, das kann man eben nur herausfinden, wenn man einen Auskunftsantrag stellt.
Das ist ja durchaus ein gravierender Schritt, die Weiterleitung der Daten an die Verfassungsschutzämter. Jetzt würden vielleicht manche Leute sagen, ja, da gab es aber bestimmt ordentliche Gewalttaten. Was wurde denn Jona nach der Demo strafrechtlich für einen Vorwurf gemacht und was wurde daraus?
Also alle Menschen, die Teil von diesem Kessel waren oder die eingekesselt wurden, da gab es jeweils ein Verfahren wie den Landfriedensbruch. Das wurde in den allermeisten Fällen eingestellt, weil es keine Anhaltspunkte gab. So auch bei Jona. Genau. Und deswegen ist auch diese Speicherung so unverständlich und so wenig nachvollziehbar, weil es eben tatsächlich die sich nur auf die Teilnahme bei der Demo stützt. Also ansonsten gibt es zu dieser Demo, zu diesem Versammlungsgeschehen und unserer Klägerin keine Anhaltspunkte, dass da noch irgendwie was vorgefallen ist.
Ihr habt jetzt auch erfahren, dass eine Anmeldung von Jona einer Versammlung zum Internationalen Frauenkampftag am 8. März 2024 in Ingolstadt, dass diese Anmeldung auch beim Bayerischen Verfassungsschutz gespeichert ist, als angebliche Unterstützung der autonomen oder linksextremen Szene. Wie bewertest du diese Datenspeicherung durch den Verfassungsschutz?
Also das ist genau, sowohl die Anmeldung als auch die Teilnahme an einer Demonstration bewerte ich erstmal als Grundrechtsausübung, also als was selbstverständlich sein sollte in einem demokratischen Rechtsstaat, was auch nicht verboten ist, sondern was eher eigentlich total wichtig ist für den demokratischen Diskurs, dass Versammlungen möglich sind, dass man zur Versammlung gehen kann. Und ich halte diese Speicherung oder wir denken, dass wenn diese Daten, wenn das schon reicht, um beim Verfassungsschutz gespeichert zu werden, was ja dann sehr reale Konsequenzen für die Personen haben kann, dann hat das einen Einschüchterungseffekt. Das heißt, also der geht dann auch über die betroffenen Personen und hier auch eben über unseren Einzelfall hinaus. Wenn Menschen damit rechnen müssen, dass sie, weil sie an Demonstrationen teilnehmen oder weil sie Demonstrationen anmelden, dass sie dann beim Verfassungsschutz gespeichert werden, dann ist eben die große Sorge und das ist auch was passiert und was wir sehen, dass Menschen dann lieber nicht mehr zu Demonstrationen gehen, keine Demonstrationen anmelden und eben politische Teilhabe sich riskant anfühlt und auch riskant wird. Und das ist so der größere strategische, die größere strategische Idee, warum wir diese Klage wichtig finden, um eben gegen diesen Chilling-Effekt vorzugehen und klarstellen zu lassen von einem Gericht, dass das eben nicht ausreicht für eine Speicherung.
Heißt, ihr befürchtet, dass durch diese Datenweitergabe an den Verfassungsschutz wirklich die Menschen davon abgehalten werden, ihre Grundrechte wahrzunehmen?
Genau.
Abschließend nochmal auch ein bisschen zusammengefasst, was sind jetzt die konkreten Ziele der Klage beim Verwaltungsgericht München?
Also die konkreten Ziele sind, wir klagen auf Löschung der Daten. Wir möchten, dass diese beiden Daten, also die Teilnahme an der Tag-X-Demonstration und auch die Anmeldung der Demonstration zum Frauenkampftag, gelöscht werden. Das ist das eine, was wir da fordern mit der Klage. Und das andere ist, festzustellen, dass diese Speicherungen rechtswidrig sind. Also um da auch eben Klarheit herzustellen, dass das Gericht feststellt, dass das nicht ausreicht für eine Speicherung.
Und ihr würdet dann auch hoffen, dass diese Einzelfallentscheidung auch weitergehende Signalwirkung hat, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also weil das ist, man kann es ja jetzt auch gerade mit dem Haber-Verfahren und auch diesen Buchhandlungen merken, dass es eben große Relevanz hat, was beim Verfassungsschutz gespeichert ist, auch wenn es sich natürlich immer nur um Anhaltspunkte und um Verdacht handelt, hat das reale Konsequenzen für die Menschen, deren Daten gespeichert werden. Und da möchten wir, dass das eine Signalwirkung hat, um eben diese Verfassungsschutzpraxis, möglichst viele Daten und auch Daten, die erstmal überhaupt nicht verdächtig sind, zu speichern, dass das eben so eingehegt wird.
Nach der sogenannten Tag X-Demonstration in Leipzig 2023 wurden zwar die allermeisten Ermittlungsverfahren eingestellt, die Daten der Eingekesselten waren aber an die Verfassungsschutzämter weitergeleitet worden. Dagegen geht nun die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit einer Betroffenen vor. Sie hat eine Klage gegen die Datenspeicherung durch den Bayerischen Verfassungsschutz beim Verwaltungsgericht München eingereicht. Wir haben darüber gesprochen mit Luise Bublitz, Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Der Iran-Krieg hat schlagartig daran erinnert, dass Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht nur schlecht fürs Klima ist, sondern auch eine gefährliche ökonomische und auch politische Abhängigkeit bedeutet. Doch noch ehe der Groschen ganz gefallen ist, beginnt die Wirtschaftsministerin rasch von Gasförderung in Deutschland zu reden und der bayerische Ministerpräsident empfiehlt erneut seine Mini-Atommeiler und künftigen Fusionsreaktoren in Stellung zu bringen. Von einem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung spricht in der Koalition niemand. Dabei wäre das etwas, was sich im Gegensatz zu den Vorschlägen von Reiche und Söder sehr viel rascher anpacken ließe. Lieber fördert man das Luxusleben von Emiren und Scheichs, als das Geld ins heimische Stromnetz zu investieren. Ein Kommentar.
Nur 4 Jahre, nachdem der Gaslieferant Russland die Ukraine überfallen hat, zeigt der Iran-Krieg erneut, wie problematisch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist. Wer aber nun auf ein Energiewendebeschleunigungsgesetz hofft, der kennt diese Bundesregierung nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche fordert die Förderung von Erdgas in Deutschland. Auch das bestehende Verbot für Fracking für Schiefergas und Kohleflößgas will sie anscheinend aufheben oder aufweichen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder will ein Mini-Atomkraftwerk als Pilotprojekt in Bayern bauen. Außerdem empfiehlt er einmal mehr die Kernfusion. Gemeinsam ist diesen Vorschlägen, dass sie von der Umstellung auf erneuerbare Energieträger ablenken. Außerdem sind sie nichts, was sich in wenigen Jahren umsetzen ließe. Es ist nicht einmal sicher, ob die Bundesregierung Mehrheiten für die notwendigen Gesetzesänderungen hätte. Im niederländischen Groningen hat man die Gasförderung vor knapp 2 Jahren eingestellt, obwohl noch geschätzt 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas zu fördern wären. Doch die Produktion hat zu 1600 Erdbeben und zahlreichen Gebäudeschäden geführt. Damit wären wir noch nicht einmal beim Fracking. Beim Fracking wird durch Einspritzen einer Flüssigkeit unter hohem Druck der Untergrund mürbe gemacht, so dass eingeschlossenes Gas entweichen kann. Allerdings geht auch immer etwas von dem eingeschlossenen Methan daneben und entweicht in die Atmosphäre. Das Methan trägt dann wesentlich zum Treibhauseffekt bei. Es gibt auch Fälle, in denen Grund- und Oberflächenwasser durch die beim Fracking eingesetzten Chemikalien verunreinigt wurden. Kommen wir zu Söders Mini-AKWs. Söder preist sie als sicher an. Außerdem will er vorhandenen Atommüll in ihnen verwenden und so das Abfallproblem lösen. Bei der Sicherheit hat Söder einen Punkt. Schon weil sein Mini-AKW in Bayern steht, ist eine durch einen Tsunami ausgelöste Katastrophe wie in Fukushima nicht zu erwarten. Außerdem ließe sich ein Unfall mit einer kleineren Menge radioaktiven Materials besser beherrschen als bei einem großen Reaktor. Andererseits bräuchte es eine größere Zahl von Mini-AKWs und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Unfällen wieder, die dann lokal doch beträchtliche Folgen haben können. Atomstrom ist außerdem relativ teuer und kleine AKWs sind im Prinzip noch weniger wirtschaftlich als große Meiler. Man verspricht sich Kostenvorteile durch Serienherstellung. Söders Mini-AKW wäre aber erst ein Einzelbau eines noch unerprobten Reaktortyps. Nach einer Studie der University of Pennsylvania produzieren Mini-AKWs doppelt bis 30 Mal so viel radioaktiven Abfall wie normale AKWs für die gleiche Menge an Strom. Dass man mit Mini-AKWs auch das Endlagerproblem radioaktiven Abfalls lösen könnte, ist eine kühne Behauptung. Theoretisch ist es zwar möglich, radioaktiven Abfall zu verwenden, und es ist auch möglich, langlebige Nuklide durch Neutronenbeschuss in Nuklide mit kürzerer Halbwertszeit umzuwandeln. Doch das alles steckt noch in den Kinderschuhen. Wirklich ferne Zukunftsmusik ist auch die Kernfusion. Der erste Forschungsreaktor für die Kernfusion, der tatsächlich mehr Strom abgibt, als er verbraucht, soll der in Südfrankreich im Bau befindliche ITER werden. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, kann er in 10 Jahren in Betrieb gehen. Wenn man sehr, sehr optimistisch rechnet, könnte ein Fusionsreaktor in Deutschland vielleicht in 25 bis 30 Jahren ans Netz gehen. Notwendig wären riesige Investitionen. Schon der ITER wird am Ende wohl 50 Milliarden Dollar kosten. Damit sind wir beim Geld. Das unter anderem von Reichen immer wieder gebrauchte Argument gegen die Energiewende sind die hohen Kosten für den Netzausbau. Diese Kosten sind allerdings zum Teil auch von rein politischen Entscheidungen abhängig, wie etwa die insbesondere von Bayern favorisierte unterirdische Verlegung von Stromtrassen, der zögerliche Ausbau der Windenergie im Süden, insbesondere in Bayern und Sachsen. Auch Baden-Württemberg hat lange gebummelt. Außerdem ist die Debatte um die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes schizophren. Offiziell steht auch die Bundesregierung zu dem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen. Also kommt sie langfristig um den Ausbau des Stromnetzes nicht herum oder müsste irgendwelche anderen Lösungen anbieten, die aber kaum billiger würden. Die Verzögerungen der Energiewende spart nicht wirklich Geld. Dafür müssen zwischenzeitlich weiter riesige Summen für Öl und Gas ausgegeben werden. Dieses Geld wandert dann in die Protzburgen am Persischen Golf. Und wenn es da wieder mal Krieg gibt, dann zahlen wir dafür halt drauf. Dabei gibt es die Möglichkeit, die Abhängigkeit von Energieimporten nicht erst in ferner Zukunft, sondern sofort sukzessive zu verringern. Dieser Ausweg hat nur den Nachteil, dass er nicht allen ins politische Kalkül passt. Deshalb wird kräftig abgelenkt und das wenigstens scheint zu funktionieren.
Mit diesem Kommentar des Kollegen Jan endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 20. März 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Nachhören könnt ihr die Beiträge dieser Sendung sowie viele weitere auch Hintergründe zu den erwähnten Themen auf unserer Webseite rdl.de.
Musikmix aus vier Jahrzehnten. keinen Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.